Umwertung. Ein interessantes Thema, das ihr mir für heute Morgen gestellt habt. Umwertung. Und in der Tat, ich habe mich diesem Thema gerne gestellt. Und den Text, den ihr mir dazu gegeben habt, der hat mich richtig herausgefordert. Ich sage gleich mehr dazu. Das sind die einzelnen Schritte, keine Angst. Wir kommen schon noch zum Mittagessen. Es verschiebt sich halt ein bisschen nach hinten. Aber das ist ja nicht so schlimm. Wir wissen ja, das Essen kommt. Das ist so wie Weihnachten auch. Das kommt. Also von daher können wir uns gelassen und ruhig zurücklehnen. Essen kommt. Hier ein paar Gedanken zum Magnificat, zum Lobpreis, zum Lobgesang der Maria. So, und wenn ich die Dinger einschalte, dann geht es normalerweise. Der Lobgesang der Maria. Und Maria sprach, heißt es im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist. Und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währet für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Das sogenannte Magnificat der Maria, der Lobgesang. Jetzt kann man sich wundern und denken, naja, müssen wir uns denn jetzt auch noch mit der Maria auseinandersetzen? Entschuldigung, wir sind doch hier eigentlich im evangelischen Gemeindehaus. Oh, ihr Spötter, warum sollen wir uns nicht mit Maria auseinandersetzen? Maria, die Mutter unseres Herrn, die hat doch auch uns als Evangelische etwas zu sagen. Das ist doch keine andere in der evangelischen oder in der katholischen Kirche. Nee, wir tun sehr gut dran, wenn wir uns der Maria und auch ihrem Lobgesang zuwenden. Maria, eine einfache Frau. Ich habe gedacht, ich gebe euch mal einen kleinen Blick in die Vorbereitung. Das mache ich sonst normalerweise nie. Aber man merkt da gleich, das hat mich doch auch etwas herausgefordert. Auch der Erstkontakt. Und ich bin jetzt einige, naja, nicht Wochen, aber doch, es waren 2 Wochen mindestens, bin ich mit diesem Text auch schwanger gegangen. Was steckt da alles drin? Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Und es gibt in der Tat viel dazu zu sagen. Es gibt unterschiedliche Spuren. Normalerweise machen das Prediger so, die sagen, oh, da gibt es so viel zu sagen, kommen wir heute gar nicht dazu. Und manchmal denkt man dann, naja, ist eine leere Floskel. Der hat sich ja überhaupt nicht mit dem Ding auseinandergesetzt. Oh nee, da gibt es wirklich viel zu sagen. Es ist ein Lied, es ist Dichtung. Jetzt könnte man hier sagen, naja, der hat halt irgendetwas zusammengedichtet. Nee. Dichtung heißt eigentlich eine verdichtete, eine komprimierte, eine kompakte Wahrheit. Verdichtet. So wie man Luft im Schlauch eben auch verdichtet, dass da richtig Pneuma drauf kommt. Wie heißt es? Atü, Dings. Na? Verdichtet. Verdichtete Aussage. Die Überschrift, könnte man sagen, naja, es ist ein des Handeln Gottes beschreibendes Danklied. Ein des Handeln Gottes beschreibendes Danklied. Was tut Gott alles? Oder man könnte drüber schreiben, Maria, die Frau, die dem Wort zutraut, was es sagt. Auch da kann sie für uns Vorbild sein. In der Form, man hat es ein bisschen gehört beim Vorlesen, naja, in der Zeitform der Vergangenheit wird Zukünftiges schon als Eingetretenes beschrieben. Er tut es, Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Er haut die Tür zu. Die Hungrigen füllt er mit Gutem. Er tut was. Jetzt, Gegenwart. Und es gibt Parallelen zu anderen Liedern, auch in der Bibel. Schon wenn man das liest, er stößt die Gewaltigen vom Thron, manche übersetzen, sagen auch vom Stuhl, und er erhebt die Niedrigen. Da fällt einem ein, das hat schon mal eine Frau gesagt. Die Hanna, damals, als sie in dem Tempel war und Gott um einen Sohn gebeten hat. Sie hatte kein Kind bekommen. Und als sie dann schwanger war, dann singt sie den Lobgesang der Hanna, Altes Testament, 1. Samuel Buch. Und da finden wir Anklänge dabei. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Die Hanna sagt damals, der Bogen des Starken ist zerbrochen. Als ich das gelesen habe, ist mir sofort eingefallen, ich war mal mit meinem Sohn, mit dem Ben, auf so einem Workshop. Ein ganzes Wochenende haben wir einen Bogen gebaut. Ein Bogen, ein Wochenende. Ist ja brutal, oder? Massig Zeit. So. Und dieser Bogen, der hat funktioniert. Und ich finde, er hat auch hier richtig schöne Maserungen, schönes Bild. Und das ganze Wochenende über haben wir geschossen mit diesem Bogen. Montag, als wir zu Hause waren, hatte Ben, das ist mein Zweiter, den Bogen genommen, hat geschossen und dann fatzt dieses Ding hier ab. Kaputt. Den Bogen des Starken, des Gewaltigen hat er zerbrochen. Und dieses Bild, dieser Ausdruck von Ben in seinem Gesicht, als er den Bogen spannt hat und das Ding macht, fatz, und ist kaputt. Der Pfeil ging nicht fort, der blieb liegen. Weg. Lumpiges Ding. Was will ich mit sowas machen? Das kann ich eigentlich nur fortschmeißen, wenn nicht so viele Erinnerungen dran hängen würde. Aber was soll der Gewaltige machen mit einem Bogen, der zerbrochen ist? Und dieser Ausdruck in dem Gesicht von Ben, die Tränen, die dann gekullert sind, ein Wochenende, für nichts dahin. So muss es doch eigentlich den Gewaltigen, den Starken doch auch gehen. Oder Verheißung. Was steckt in diesem Lied alles an Verheißung drin? An Abraham, an seine Nachkommen, auch an uns. Und wir merken, er ist in Ewigkeit treu. Und die Maria, die tritt hinter all das zurück und sagt, siehe, ich bin des Herrn Magd. Oder diese Revolution, eigentlich können wir sagen Revolution, denn die Niedrigen, die Erhöhter und die Starken, die Gewaltigen, die hoch sind, die Erniedrigter. Und es dreht unsere ganze Vorstellungen um und so gibt es auch sozusagen eine Revolution, eine dreifache Revolution, orientiert an Gottes Handeln. Die Moral wird umgedreht, der Stolz zerbricht. Das passiert doch auch, wenn wir Christ werden. Der Stolz zerbricht. Dann meinen wir nicht länger, wir müssen es reisen, wir müssen es wuppen, sondern können sagen, Gott macht's. Ich brauche gar nichts machen. Es ist doch gut so. Ich kann zu dem stehen, wie ich bin. Der Stolz zerbricht und ich kann sagen, er macht alles aus mir. Oder die soziale Revolution. Die enge Grenzen von der menschlichen Vorstellung, was angesehen ist und was, welches Ansehen, das jemand in der Gesellschaft genießt, die werden gesprengt, zersprengt. Es ist plötzlich, es gibt nicht mehr oben, obere Klasse, untere Klasse, sondern alle gleich. Es gibt eine Geschichte, da war ein Landstreicher, der ins Krankenhaus eingeliefert wird. Und die Ärzte unterhalten sich in lateinischer Sprache, ob sie ihn nicht für medizinische Experimente verwenden könnten. Und dann geschieht es, dass dieser Landstreicher, okay, es war noch im Mittelalter, aber der Landstreicher, der blickt sie an und antwortet dann auch auf Lateinisch, nennt keinen Menschen wertlos, für den Christus gestorben ist. Stufen und Klassen werden hinfällig. Das gemeine Volk gibt es nicht mehr, sondern wir sind alle, du, ich, sie, ihr, alle, wir waren alle, jeder persönlich, einen Christuswert. Und auch eine wirtschaftliche Revolution wird angestoßen. In einer Gesellschaft, wo jeder nur auf das drauf aus ist, dass ich bekomme, ich. Ich meine mir mich. Herr Jesus, segne diese vier. Nein, eben nicht, sondern wir erwerben, um zu verteilen. Wir verschenken ohne Nutzen. Und man sieht es, wir Deutschen, wir sind ja auch ein sehr spendenfreudiges Volk. Das ist doch herrlich. Weil wir wissen, eigentlich sind wir doch überreich beschenkt mit so viel Kapital. Kann man doch gut und gern auch etwas hergeben. Und wenn wir das nicht mehr machen, dann sieht es sowieso ganz schlecht aus. Und wir merken, hier findet eine Umwertung statt. Von dem, was niedrig ist, das wird erhöht. Und das, was oben ist, das wird erniedrigt. Oder wenn man einfach mal die Verben liest, ich habe das da in grün gemacht. Wenn man das liest, da sieht man, da geschieht was. Da ist jemand, der anzieht, jemand, der Dinge tut, jemand, der Barmherzigkeit übt oder ausführt oder walten lässt. Jemand, der Gewalt ausübt, jemand, der zerstreut, der stößt, der erhebt, der füllt, der zurückhält, der an jemand denkt, der jemand hilft und der redet. Gott tut was und ist eben nicht tot, sondern höchst aktiv. Das merken wir, wenn wir dieses Lied lesen oder vielleicht sogar fast singen. Eigentlich, und ihr merkt, das ist ein Stoff für eine ganze Bibelarbeit, für eine ganze Bibelwoche. Aber heute soll es nur um eine Predigt gehen. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 20 Minuten. Nee, okay. Und eigentlich würde ich euch jetzt gleich gern entführen. Würde ich euch gern mitnehmen auf eine kleine Reise. Machen wir gleich. Aber ich habe gedacht, eigentlich, wenn man das, den Lobgesang der Maria, auch mit dem lateinischen Wort Magnificat überschrieben, wenn man es von dem hat, können wir nicht einfach das Lied nicht singen. Ich habe mal in meiner Ausbildung, da hat jemand ein Seminar gemacht über Tafelanschrieb. 3 Stunden Referat über Tafelanschrieb, der war nicht einmal an der Tafel. So ein Schwachsinn. Deshalb habe ich gedacht, du kannst nicht über ein Lied predigen, ohne das Lied zu singen. Und zwar, wir singen es auf Lateinisch. Ihr könnt es alle, da braucht ihr gar keine Angst haben. Magnificat heißt es, ich erhebe oder meine Seele erhebt den Herrn. Jetzt versuchen wir das. Den Text habe ich angeschrieben und ich entführe euch jetzt. Achtung, singen bin ich nicht so gut. Aber ihr dafür. Magnificat. Wer es kann, der kann es gleich mitsingen. Man selber muss auch im Kanon schaffen. Also, einfach bloß lesen. Jetzt sind es die Weiße, das sind die Buchstaben. Also, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. Jetzt kommt's. Anima mea Dominum, anima mea Dominum. Ja, wunderbar, oder? Das hört sich doch richtig gut an, oder? Jetzt singen wir es im Kanon, genau. Du hast Gold richtig recht. Also, jetzt brauche ich einen Musiker. Teile mal einen Kanon ein. Wie machen wir das hier? So und so, oder? Können wir so machen? Also, ihr fangt an. Also, ihr singt dann einfach weiter und ich stimme mit euch mit ein. Also. Magnificat, Magnificat. Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, anima mea Dominum. Magni mamma mena dominum. Dankeschön. Das kann doch richtig mitgehen, oder nicht? Und wenn er nur das mit nach Hause nimmt, dieses meine Seele erhebe den Herrn, dann ist doch schon viel gewonnen. Aber jetzt in der Tat, ich möchte euch kurz entführen, und zwar geht's nach Colmar. Schon als die Anne-Rose mir gesagt hat, ja, wir wollen eine Predigt über das Magnificat, über den Lobgesang der Maria, wusste ich sofort, was ich euch auf jeden Fall zeige. Ich wusste nur noch nicht wann, aber jetzt ist der Zeitpunkt. Also, ich entführe euch jetzt in einen kleinen Ort in Frankreich, Colmar, also ein bisschen weiter runter zu uns, südlich von Straßburg, Colmar, in das Museum unter die Linden. Dort steht nämlich ein ganz bekannter Altar. Jetzt weiß ich bloß nicht, ob der kommt. Nein, noch nicht ganz. Schade, okay. Jetzt ist er weg. Ist egal. Also, das ist der sogenannte Isenheim-Altar von Matthias Grünewald, gemalt, gezeichnet. Der steht dort in diesem Museum. Und es ist wirklich auch ein Ausflug wert, dort mal hinzugehen, diesen Altar zu betrachten. Denn in diesem Altar wird ein Geheimnis beschrieben. Und ein Geheimnis ist ja mehr als ein Rätsel. Ein Rätsel, das kann man gedanklich entschlüsseln oder kann es ja, wie eine Nuss knacken. Da ist Witz und Scharfsinn gefragt. Aber ist es gelöst, dann ist man mit einem Rätsel, ob das Sudoku oder wie das auch immer heißt, ist man fertig, ist erledigt. Aber so ein Geheimnis ist größer als wir, ist reicher, ist gewaltiger. So ein Geheimnis kann nicht begriffen werden, denn wir haben es nicht im Griff. Aber das Geheimnis, das will nach uns greifen, will sich mitteilen, will mit dem Herzen geschaut werden. Und so kann man vor diesem Isenheimer Altar hinsitzen, da hat es 6 Flügel, die man betrachten kann. Und wir merken, wenn man sich diesem Altar auseinandersetzt, so ein Flügelaltar ist das, dass da ein unwahrscheinliches Geheimnis drin beschrieben wird. Etwas, was man eigentlich gar nicht ausdrücken kann, nicht in ein Bild fassen kann. Fotografieren könnte man es nicht, aber malen. Gott wird Mensch, dir Mensch zugute. Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute. Und das hat dieser Künstler dargestellt, am Vorabend der Reformation, also kurz vor Luther. Und eine Flügelseite, also rechts geht es dann hier normalerweise noch weiter. Rechts ist noch ein Flügel und in der Mitte ist sozusagen der Hauptaltar. Und dieser Flügel, der beschreibt die Verkündigung des Engels, der hier, an die Maria, hier, ganz klein. Und die Maria, die sitzt in einer Kapelle drin, in Gottes Haus. Es ist Gottes Bereich. Und Gottes Wirken, Gottes Geschichte, die hat mit uns zu tun. Man kann, man kann feststellen, dass dieser Kirchenraum, der war bekannt. Es ist eine Zeichnung vom Ulmer Münster, das 1450 vollendet wurde. Und das Stephanus Münster ist auch noch mit eingearbeitet. Und der Maler zeigt uns mich, uns, dich und mich, den Betrachter, den geht dieses Geschehen hier an, heute, bei Tag betrachtet und nicht bei Nacht. Die Hände der Maria sind geformt wie so eine kleine Kapelle. Und die Daumen, die bilden so einen Eingang ab. Und dann gibt es die Farben Rot und Grün. Der Vorhang, hier hinten ist er grün, vorne ist er rot. Das ist sozusagen, ja, grün die Farbe der Hoffnung, rot die Farbe der Liebe. Seiner Liebe. Seiner Hoffnung, die er gegeben hat. Und eingehüllt in diese Gottesnähe, da findet diese Szene statt, als der Erzengel der Maria verkündet, dass sie schwanger wird. Und die Maria, die erschrickt. Sie wendet sich ab und trotzdem wendet sie sich diesem Engel auch zu. Zurückweichen und doch gehorsames Stillhalten. Eine zitternde Angst, eine aufkeimende Freude, Schrecken und Seligkeit, die mischen sich auf ihren Zügen. Das ist ganz interessant, dieses Bild mal von dieser Maria zu betrachten. Die Augen, die schließt sie fast und trotzdem das Ohr, das wendet sie dem Engel zu. Maria ist sozusagen ganz Ohr geworden. Augustin sagt, Maria hat den Erlöser mit dem Ohr empfangen. Maria, des Herrn Magd, so sagt sie nachher über sich selber. Ist sie schön? Darüber kann man sich jetzt streiten. Ein französischer Schriftsteller hat gesagt, ein blondes, aufgedunsenes Weib mit vom Herdfeuer hochrotem Gesicht. Sieht man jetzt nicht ganz so, aber ein blondes, also so eine richtige Schönheit, die also bei Heidi Klum wäre die nicht wirklich weitergekommen. Aber so eine Frau erwählt Gott. Auf keinen Fall ist eine Herrin, keine Madonna, nicht Himmelskönigin, sondern eine Magd des Herrn. Sei gegrüßet, du Begnadete. Und sie wird zum Schlüssel des Geheimnisses. Und das Begnadete, das ist der Schlüssel zum Geheimnis. Da werden nicht Qualitäten beschrieben, nicht Frömmigkeit, nicht Jungfräulichkeit. Sie wird auch nicht gefragt, bist du einverstanden? Willst du die Mutter von Jesus werden? Nee, es wird ihr verkündigt, wozu sie bestimmt ist. Wozu Gottes Wahl sie macht und was mit ihr geschieht. In der Zuwendung des Ohres wird der Glaube, der horcht und gehorcht, anschaulich, gewinnt Gestalt. Und Maria spricht jenes Ja, mit dem der Mensch sich dann Gott als Werkzeug ergibt, wenn die göttliche Gnade ihn holt. Und so singt die Maria ihr Magnificat. Und ich denke, dass das die Grundlage für die Umwertung ist, dass die Maria nämlich angesehen wird. Sie ist eine Angesehene. Hören wir auf den Text. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Er, Gott, hat hingesehen und hat sie angesehen. Maria ist eine angesehene Persönlichkeit. Da findet ein Blickkontakt statt, der das Leben ermöglicht. Und das ist eben auch wieder dieses Geheimnis, auch bei jedem von uns unterschiedlich. Einer hat es mal so formuliert, das finde ich richtig faszinierend, der sagt über den Weg von Gott mit uns, du liebtest mich so, wie ich war. Ich liebe dich so, wie du bist. Du, Herr, du hast angefangen. Das ist das alte Kinderspiel. Aber Gott fängt an. Er sieht uns an, sieht dich und mich an. Und deshalb bist du, deshalb bin ich eine angesehene Persönlichkeit. Wir sind angesehen, Maria ist angesehen. Da ist die Blickrichtung klar. Da guckt man nicht weg und Gott guckt nicht einfach weg, sondern guckt hin, guckt dich an, hält es aus und liebt mich, obwohl ich so bin, wie ich bin. Dabei geht es ja bei Maria nicht um eine kinderlose Frau aus einer Königsfamilie, die Sorge hat um ihre Nachkommen. Nee, eben nicht. Die Maria, die war bedeutungslos. Die wusste noch von keinem Mann. Die war noch nicht verheiratet. Und so ein niederer Mensch, den schaut Gott an und wertet alles total um. Aber richtig total. Von ganz unten sozusagen nach ganz oben. Ein bedeutungsloser Mensch. Eigentlich ein Mensch wie du und ich. Eine von vielen. Es ist belanglos, was Maria dachte, fühlte oder wollte. Und gerade sie wird zur Königsmutter, zur Gottesmutter. Eindrücklich habe ich das gestern gesehen, was passiert, wenn einfache Menschen darüber nachdenken, was sie denn eigentlich sind. Ich war gestern beim Weihnachten neu erleben in der DM Arena von diesem faszinierenden Stück dieser Presse. Gigantisch. Also wer noch nicht dort war und wer es irgendwie noch machen kann, der sollte dort unbedingt noch hingehen. Auf jeden Fall für mich die berührendste Szene war, als im Weltkrieg, im Ersten Weltkrieg, diese Soldaten in den Schützengräben sind, es ist der 24. Dezember, 1914 oder was, 24. Dezember, und plötzlich geht ein Brite und ein Deutscher aufeinander zu, stellen sich vor, sagen, wer sie sind und merken, sag mal, wir sind doch eigentlich ganz einfache Leute. Wir haben doch mit dem Theater, was hier abgeht, überhaupt nichts zu tun. Was soll das, dass wir uns gegenseitig bekriegen? Gehen aufeinander zu und feiern miteinander Weihnacht. Es sind die Einfachen, die zu Königen werden. Und ganze Geschichten werden umgedreht, weil diese Einfachen das aushalten. Innen werden überlegen, Mensch, was machen wir denn eigentlich da? Ich wünsche mir das noch mehr, eben diesen Mut haben, zu dem zu stehen und sich von Gott adeln zu lassen. So adelt uns Gott nämlich. Nicht, dass wir dann in der Regenbogenpresse kommen, sondern als angesehene Persönlichkeiten unseren Weg weitergeht. Und so findet die Umwertung statt. Jetzt bin ich ein bisschen hinterher. Also ihr merkt, die Umwertung geschieht. Das Niedrige wird erhöht. Ein ganz kurzer Ausflug in den Alltag. Es ist doch bei uns auch so, habe ich gedacht, dass Umwertung stattfindet. Umwertung bei den Worten toll und geil. Also wenn man das vor 50 Jahren gesagt hätte, der ist toll, dann wäre der ins Tollhaus gekommen, in die Klapse. Aber wir freuen uns heute. Das ist toll, oder? Wie die Musik machen und so. Mit dem Wort geil ist es ganz genauso. Geil, wisst ihr, wie Pferdle renn auf Schwäbisch heißt? Geile Sau. Eine Umwertung findet statt. Oder für mich unvergessen, wir waren in Berlin im Museum und da war so ein altes Wohnzimmer eingerichtet, so DDR-Museum, und da stand ein junges Mädchen mit 14 Jahren dran, die hatte so einen Telefonhörer in der Hand. Und die Mutter, die ist schon am Ausgang und sagt, also am Tür von diesem Wohnzimmer, und sagt, Marie-Louise, leg auf! Und sie hat den Hörer in der Hand und sagt, ja wie? Was will sie denn machen? Leg auf, leg mal bei einem Handy auf. Also jetzt im Ursprünglichen, das geht gar nicht. Und wie soll sie das auflegen, wo sie auflegen gar nicht als auflegen weiß? Umwertungen finden statt. Umwertungen auch, das geht noch viel, viel tiefer, auch von unseren Gottesbildern. Was denken wir denn eigentlich, wer Gott ist? Martin Luther beschreibt in seiner, in der Reformation, beschreibt er das, dass das Wort Gerechtigkeit, er hat es gehasst. Und als er gemerkt hat, was Gerechtigkeit heißt, das führe ich jetzt nicht aus, da hat er dieses Wort geliebt. Und so ist auch die Frage an uns heute, wie ist denn eigentlich unser Bild von Gott? Ist es der gerechte Richter, der straft, der runterzieht? Es müsste eigentlich noch viele Bilder kommen, so ein Blitz habe ich mir überlegt. Ist Gott so einer, der aufpasst, dass du ja nicht zu schnell fährst, dass du ja nichts Falsches denkst, dass du ja nicht irgendetwas verschwinden lässt? Er guckt da drauf. Aber ist das alles? Ist das Gott? Welches Gottesbild tragen wir eigentlich in uns? Können wir so ein Gottesbild in uns tragen, wie das der Maria? Dass Gott das alles umdreht und dass er nicht dieser zornige oder dieser zornige Richter oder der alte Opa total taub ist, sondern der liebende Vater, der uns annimmt und der das Leben ermöglicht und der auch bei uns bewirkt, dass es da eine Umwertung gibt von unserem Gedanken auch zur Bibel. Ich habe gedacht, ich frage euch, wie ist das denn eigentlich, wie versteht ihr denn die Bibel? Wie ist das mit, ein Beispiel nur, wie ist das mit den 10 Geboten? Was denkst du über die 10 Gebote? Ist das so, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht? Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleines Auge, was du tust, was du siehst. Pass auf, kleines Ohr, was du hörst. Ist es das? Oder sind die 10 Gebote nicht vielmehr eine große Einladung zu einer großen Freiheit, wo man eigentlich davor schreiben müsste, du brauchst nicht. Ich bin der Herr dein Gott, du brauchst nicht stehlen. Ich bin der Herr dein Gott, du brauchst nicht lügen. Ich bin der Herr dein Gott, du brauchst nicht ehebrechen. Ich bin der Herr dein Gott, du brauchst dich gar nicht nach etwas anderem sehnen. ich gebe dir alles in Hülle und Fülle. Das hat er bei der Maria gezeigt, dass er dieser Vater ist, der liebende Vater, der uns nachgeht. Und das hat die Maria dazu veranlasst, diesen Lobgesang zu singen. Meine Seele, erhebe den Herrn. Denn, und mein Geist freut sich, oder eigentlich müsste man sagen, jubelt laut über Gott, mein Heiland. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen oder glücklich preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan. Amen.